Deutschlandfunk, Kultur heute.
Vor 5 Jahren, da nahm die Debatte um Rückgabepraxis außereuropäischer Kulturgüter aus deutschen Museen an Fahrt auf. Seither geht es nicht mehr nur um materielle Restitution, etwa von Benin-Bronzen, das sagt Nanette Snoop. Und sie ist die Direktorin des Kölner Rautenstrauch-Just-Museums.
Wir als Museen, europäische Museen, wir werden nicht mehr sprechen über den sogenannten anderen, dass wir gemeinsam auch die Narrative, die wir hier in Museen vermitteln, von ab jetzt neu und gemeinsam schreiben werden.
Mehr über Rückgabepraxis, Restitution und Beziehungsethik am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Mit bildender Kunst fangen wir an. Den Turner Prize 2023 hat Jessie Darling erhalten. Und zwar mit einem Werk, das die Migrationspolitik der britischen Regierung widerspiegelt und kritisiert. Der in Berlin lebende Künstler erhielt die bedeutendste britische Auszeichnung für moderne Kunst für seine Ausstellung Enclosures, Eingezäuntes. Eine elitäre Kunstauffassung indes solle man nicht akzeptieren. Kunst sei offen, für alle da.
I just want to say, don't buy in. I'm talking to the public, yeah, I'm talking to the British public. Don't buy in, it's for everyone.
Über das Werk von Jessie Darling habe ich mit unserem Kunstkritiker Carsten Probst gesprochen und ihn gefragt zunächst, wer ist bitteschön dieser Künstler und was macht das Werk preiswürdig?
Ja, Jessie Darling wurde 1981 geboren und lebt seit einiger Zeit auch schon in Berlin. Er ist hier mit einem Film und einem Installationsprojekt nominiert worden. Und dieser Film ist in Ausschnitten übrigens auch auf YouTube zu sehen. Das, man könnte sagen, verfolgt so einen sozialdokumentarischen Ansatz im erweiterten Sinn. Er erkundet da ganz behutsam die ziemlich triste Alltagsrealität der Briten nach den Jahren des Brexit, der Pandemie, auch dieser sehr krassen Sparpolitik, die da herrschte. Und dann klappert er so Häfen, Containerterminals, Kleinstädte in der Provinz ab, untersucht, was eigentlich von diesen globalen Handelsbeziehungen, dem Anspruch der einstigen Seemacht England übrig geblieben ist. Ja, und im Ausstellungsraum versammelt er dann auch so Fundstücke, Absperrgitter, Stacheldrähte, verbogene Metallkonstruktionen, so Zeichen, kann man sagen, einer Gesellschaft, die irgendwie im Hinterhof der Globalisierung gelandet ist. Und ich glaube, damit trifft er anscheinend derzeit sicherlich einen Nerv in Großbritannien, in jedem Fall den von der Turner Prize Jury.
Sie kennen die anderen Wettbewerber auch. Sind Sie von dieser Wahl überrascht oder gehört das so ins Bild der britischen Gegenwartskunst?
Also ich war schon ein bisschen überrascht, seit die Altersgrenze für die Nominierten beim Turner Prize aufgehoben ist. Ich glaube, bis vor wenigen Jahren war es eben eher ein Preis für junge Künstlerinnen, ich glaube bis 45 oder so. Also seit es keine Altersgrenze mehr gibt, ist die Jury wirklich nicht zu beneiden. Denn bei den Nominierten stehen fast Unbekannte wie Jessie Darling mit einem manchmal vergleichsweise schmalen Werk neben sehr erfahrenen, teils international bekannten KünstlerInnen mit sehr breit im Oeuvre. Also man weiß, dieser Preis pusht die Aufmerksamkeit in den Medien gewaltig. Soll man als Jury sozusagen nun jemand Älteres nehmen, dann würdigt man mitunter fast sowas wie ein Lebenswerk oder eben einen Jüngeren, der vielleicht nur gerade mit einem Werk wie Jessie Darling jetzt den Nerv trifft, aber vielleicht morgen schon wieder vergessen ist. Also Jessie Darling ist so ein Typ. Ich kann beim besten Willen nicht sagen, was in 2, 3, 5 Jahren mit seiner Künstlerkarriere sein wird. Er selber deutet schon an, dass er vielleicht mal irgendwann daran denkt, umzuschulen. Seine jetzige preisgekrönte Arbeit ist hochaktuell, während die Arbeiten meiner beiden Favoritinnen in dieser Auswahl, Ghislaine Leung und Barbara Walker, eher zeitlos sind. Barbara Walker hat mit Kohle großformatige lebensnahe Porträts von Immigrantinnen an die Ausstellungsraumwände gemacht. Das ist sehr eindrucksvoll, weil es sich auch auf einen historischen Fall bezieht in England, einen Skandal mit Einwandererinnen. Und Ghislaine Leung macht in ihren Ausstellungen immer quasi dasselbe. Sie ist eine konzeptuelle Künstlerin, montiert Lüftungsrohre zu so ganz offenen Strukturen. Das soll ein wenig das ganze Ausstellungswesen selbst hinterfragen und erinnert natürlich ein bisschen an Marcel Duchamp oder Charlotte Posinenske. Also insgesamt eine wirklich schwierige Entscheidung in einem heterogenen Feld. Jessie Darling war in der Jury sicherlich auch nicht unumstritten. Bei den KritikerInnen im Nachhinein ist es auch nicht.
Was ist mit der immer wieder zu hörenden Kritik an der Qualität des Turner-Preises? Manche sagen, der ist gerade dabei, sich selber abzuschaffen. Soweit muss man vielleicht nicht gehen. Aber wie schätzen Sie die Bedeutsamkeit ein?
Für die Medien ist er international, denke ich, in jedem Fall noch bedeutsam. Ob das auch für den Kunstmarkt noch gilt, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Also dass mit diesem Preis eine große internationale Karriere beginnt, wie es zum Beispiel bei Wolfgang Tillmanns ja noch der Fall war, das halte ich heute mit Blick auch auf die letzten Jahrgänge für gar nicht mehr ausgemacht. Also man kann vielleicht von diesem Jahrgang sagen, rein formal war dieses Jahr beim Turner Prize erstaunlich konventionell nach den Aufregungen der letzten Jahre. Vielleicht denkt man jetzt auch wieder bei der Preisjury, bei den Vornominierten, bei den Vornominierungen, man muss ein wenig dieses abgehobene, formale Diskutieren über diesen Preis mal ein bisschen einhegen. Kunst soll vielleicht doch mehr gesellschaftlichem Engagement ähneln und die Auswahl in diesem Jahr spricht in jedem Fall eindeutig dafür. Die meisten haben sich gesellschaftlich irgendwie engagiert.
Über den Turner Prize und den Preisträger Jesse Darling informierte Carsten Probst. Der Ukraine-Krieg war für das Jüdische Museum in Wien Anlass, sich mit dem Thema Frieden zu befassen. Der Begriff sollte vor allem aus jüdischer und feministischer Sicht dargestellt werden. Das Massaker der terroristischen Hamas auf Israel am 7. Oktober schmiss aber das Ausstellungsprogramm um. Aktuelle Entwicklungen wurden aufgenommen. Am zweiten Standort des Wiener Jüdischen Museums am Judenplatz ist eine Ausstellung nun entstanden, die über die österreichisch-jüdische Geschichte hinausgeht. Christian Gampert war da und sah Kultgegenstände, Fotos, Kunstwerke und Erinnerungen an verschiedene Friedensbewegungen.
Wer in diesen Tagen eine Ausstellung zum Frieden veranstaltet, muss schon ein wenig verrückt sein. Ausgangspunkt der Schau war ursprünglich der Ukraine-Krieg. Man wollte ukrainischen Künstlern Gelegenheit zur Selbstdarstellung geben und tut das auch. Die naive Malerin Zoya Tscherkassky-Nadi etwa zeigt Kindheitserinnerungen an noch sowjetisch geprägte ukrainische Städte und deren gewaltsame Zerstörung durch die russische Invasion. Insgesamt musste man sich nach dem 7. Oktober aber der neuen Lage stellen, sagt Kurator Tom Juncker, und den Nahostkonflikt stärker berücksichtigen.
Auf der einen Seite fragen wir nach verschiedenen Konzepten des Friedens mit einem Fokus auf Frieden im Judentum und auf der anderen Seite setzen wir Frieden in Verhältnis zu anderen gesellschaftsprägenden Phänomenen wie Feminismus oder Gerechtigkeit.
Im Judentum beginnt der Frieden mit dem Fallen des Schabbat. Mit Einbruch der Dunkelheit zündet die Frau des Hauses Kerzen an. Dieses Licht scheidet den heiligen Tag von den Werktagen und schaut voraus auf ein ewiges Friedensreich, das durch die Ankunft des Messias definiert ist. Die ausgestellten sakralen Kerzenleuchter erinnern einen aber unwillkürlich daran, dass Israel 1973 am höchsten religiösen Feiertag Yom Kippur angegriffen wurde. Auch der Angriff der Hamas fand am Schabbat statt, 50 Jahre später. Höhepunkt des religiösen Teils der Schau ist eine der raren Darstellungen des jüdischen Messias in einem griechischen Gebetbuch, der in Jerusalem einreitet. Dann aber geht es schnell weiter in die Gegenwart zu einem Werk des palästinensischen Künstlers Osama Sattar, der einen Gewehrkolben etwas plakativ mit einer Schaufel verbindet, Schwerter zu Pflugscharen, ursprünglich aus dem Buch Jesaja. Dieses Springen zwischen Geschichte und Gegenwart findet sich auch bei anderen Themen. Verträge waren beim Erreichen friedlicher Lösungen ja meist elementar. Beeindruckend die Handschrift des 1718 geschlossenen Vertrags von Passarowitz zwischen Habsburgern und Osmanen, der den Untertanen beider Seiten Handelsfreiheit auch im Land des ehemaligen Kriegsgegners garantierte. Eine Folge war die Ansiedlung vieler osmanisch-sephardischer Juden in Wien, die bis heute in der Wiener jüdischen Gemeinde eine große Gruppe bilden. Ein anderer, nicht ganz so erfolgreicher Vertrag war das Oslo-Abkommen, geschlossen zwischen Yitzhak Rabin und Yasser Arafat im September 1993. Zwar wurde in der Folge die palästinensische Autonomiebehörde etabliert, aber nach der Ermordung Rabins und der zweiten Intifada war der Vertrag Makulatur. Die israelische Künstlerin Andy Arnowitz zeigt in der Ausstellung drei Rollen Klopapier mit dem Vertragstext auf Hebräisch, Arabisch und Englisch, Mahnmal einer Enttäuschung. Die Schau erinnert aber an zahlreiche Versuche der Basis, im Nahen Osten Versöhnung zu erreichen. So gibt es auf Breitbildschirm ein Musikvideo vom Hoffnungsmarsch tausender israelischer und palästinensischer Frauen, die 2016 zum Laubhüttenfest gemeinsam für die Aufnahme neuer Verhandlungen durch die judäische Wüste liefen.
Wir wollten den Fokus weg vom Krieg nehmen, der vor allem jetzt sehr omnipräsent ist, und wir wollten eben diesen Perspektivenwechsel vollziehen.
Auch in Europa hat man sich um Verständigung durchaus bemüht. Vom polnisch-jüdischen Augenarzt Ludwig Zamenhof, der mit dem Esperanto 1887 eine Weltsprache für alle erfand, bis zu dem österreichischen Künstler Friedensreich Hundertwasser, der 1978 eine Friedensfahne für das gelobte Land entwarf. Blauer Davidstern und grüner Halbmond auf weißem Grund. Schöne Utopie. Etwas realistischer ist der israelische Künstler Larry Abramson. Er formt aus zerbrechlichen Zweigen das Wort Shalom und weist so darauf hin, wie brüchig Frieden immer ist.
Diese Ausstellung im Jüdischen Museum Wien sah Christian Kampert. Seit über drei Jahrzehnten gibt es das Rambazamba-Theater, das als eines der ersten Ensembles aus Menschen mit Beeinträchtigungen unterschiedlichster Art gegründet wurde. Bei den Berliner Festspielen dann aufzutreten, ist aber auch für dieses Ensemble etwas Besonderes. Der Installationskünstler Thomas Saraceno und der österreichische Erfolgsautor Thomas Köck sowie die Schauspielerin Ilse Ritter haben sich um das Rambazamba-Ensemble versammelt. Aero Circus heißt das Spektakel, das Thomas Köck als Autor verantwortet. Michael Lages als Kritiker haben die großen Namen allein aber noch nicht überzeugt.
Die Begeisterung im Haus der Berliner Festspiele war erwartbar enorm, die Enttäuschung bei genauerem Hinsehen aber auch. Und zwar in erster Linie, weil Thomas Köcks Text schwach wie keiner zuvor geraten ist. Nachdem er etwa das Sterben der Wälder oder das Aussterben vieler Tierarten thematisierte, hat er nun eine weitere Endzeit parat, in der der Mensch an sich auch die Luft global derart vergiftet hat, dass sie nicht mehr zu atmen ist. Nach diesem Ende der Menschheit und nach einer Intro-Szene auf fast dunkler Bühne, wo das Publikum zunächst mal eine Weile herumsteht und nur hört, nicht sieht, taucht der Aero-Zirkus auf. Eine wilde Truppe von Überlebenden und Unanpassbaren, die immer wieder und auf unterschiedlichste Art und Weise auch artistisch an Seilen in luftiger Bühnenhöhe die Macht und den poetischen Zauber von Zirkus und Karneval beschwören. Die strukturelle Idee im Köck-Text passt tendenziell ja ganz gut zur Rambazamba-Energie einerseits. Andererseits ist die Fabel derart proppevoll gestopft mit Köck-Ideologie, plattgeklopft mit dem größtmöglichen politischen Holzhammer, dass sie in zwei Theaterstunden dann eben doch nie wirklich typisch Rambazamba wird. Unvergorene Theaterabschaffungsfantasien aus Köcks Kopf müssen die Rambazamba-Leute aufsagen, wo doch die Energie der Gruppe gerade und vor allem aus dem Theater kommt. Stattdessen ist Ilse Ritter als Orakel der Zirkuswelt und des Karnevals präsent.
Wie lautet der erste Irrtum des Zirkus?
Der erste Irrtum des Zirkus lautet, im Zirkus ist alles erlaubt.
Genau. Aber der Zirkus würde sofort auseinanderfallen, wenn alle tun und lassen würden, was sie wollten. Das funktioniert nicht.
Immer wenn das gedankliche Konstrukt für den Aero-Zirkus im Gefüge merklich wackelt, ist sie im Einsatz, um Köcks Weltuntergangsordnung zu beglaubigen. Die Zirkusbande gibt sich derweil weitaus kämpferischer als alle Orakelei.
Zirkus! 1, 2, 3, 4!
Köcks ideologisches Gezeter wird auch nicht überzeugender, wenn etwa die Band oben im ersten Theaterrang immer wieder ansetzt zum Kultsong »This is the End« von den Doors. Außerdem sind, wenn wir uns mal umdrehen, dort oben auch Puppenspielszenen zu sehen, nach Art von Waldorf und Statler aus der Muppets Show und mit einem Paar von Riesenmasken aus Pappmaché, wo eine aussieht wie Stan Laurels runder Partner Oliver Hardy. Das ist noch das Stärkste an diesem Zirkus, die Optik. Auch unten auf der Bühne ziehen ja tatsächlich Zirkustiere herum. Ein kleiner Elefant auf Rollen und ein ganz großer, in dessen Beinen vier kräftige Kerle mit Krückstöcken stecken, zudem ein auf ähnliche Weise belebtes Zebra. Und plötzlich liegt auch noch ein Giraffenhals in einer Art Mutter-Courage-Planwagen ohne Plane, der wiederum gezogen wird von einem weiteren Pappmaché-Monstrum. Installationskünstler Thomas Saraceno hat zudem transparente Weltkugeln über die bespielte Bühne wie über den Saal gehängt und im allgemeinen und aufwendig bunten Kostümgewimmel von Janina Brinkmann wird fast alles immerzu zur Karnevalsmaske. Und natürlich kämpft jeder und jede im Rambazamba-Ensemble um Text und Haltung, aber die Überforderung, die ja immer Teil der Arbeit ist in diesem Theater, wird diesmal zuweilen auch zur Qual. Ausgerechnet Jakob Höhne, der als Leiter des Ensembles doch eigentlich die Stärken und Schwächen aller im Team besser kennen müsste als jeder und jede sonst, hat mit ihnen offenbar nicht so geprobt, wie es nötig gewesen wäre, um alle angemessen zu schützen, auch vor den eigenen Risiken und Nebenwirkungen. Die Handlung knirscht, kracht und klappert in allen Fugen und der Punkt ist gefährlich nah, wo der Abend eben nicht zu einer Feier des Unperfekten wird, wie sonst immer, sondern Fehler fast schon ausgelacht werden. Und das darf nun wirklich nie passieren, auch und gerade im Rambazamba-Theater nicht,
sagt Michael Lages. Die Forderungen außereuropäischer Gesellschaften oder sogenannter Kulturen des globalen Südens gibt es schon lange, nämlich entzogene oder geraubte Kulturgüter oder menschliche Gebeine zurückzugeben, die in europäischen Sammlungen oder Museen aufbewahrt werden. Vor 5 Jahren kam Bewegung in die Debatte, als der französische Präsident Macron in Burkina Faso sprach und Restitution in Aussicht stellte. Dann gab es ein Jahr später einen Restitutionsbericht von Kunsthistorikern. Heute Abend wird im Kölner Rautenstrauch-Just-Museum Kulturen der Welt darüber gesprochen. Und Nanette Snoop, die Direktorin des Museums, habe ich gefragt, was hat Präsident Macron da angestoßen? Wie hat sich die Diskussion um Restitution geändert?
Das war in 2017. Das war natürlich eine totale Überraschung weltweit. Und dann hatte er Felwine Sarr, eine senegalesische Denker, Intellektuell, und Benedikt Savoy, die hier auch an der Uni in Berlin unterrichtet. Sie ist eine französische Kunsthistorikerin. Macron hatte diese 2 Intellektuellen eingeladen, um einen Bericht zu schreiben. Und das Bericht wurde publiziert genau 1 Jahr später, im November 2018. Und seitdem sind diese Rückgabedebatte habe sich entwickelt in den letzten 5 Jahren. Rückgabe ist keine neue Diskussion. Die Diskussion herrscht schon in den Museen, aber eher hinter den Kulissen seit sogar den 90er Jahren. Aber es hat sehr, sehr lang gedauert. Und das ist wirklich passiert, dass diese interne Debatte eigentlich öffentliche Debatte geworden sind.
Sie haben gerade gesagt, das hat lange gedauert. Auch bis heute gibt es ja Widerstände. Worin bestehen die? Was vermuten Sie?
Es geht hier auch darum, dass Europa hat lange eine zentrale Rolle gespielt. Wir haben die Geschichte eigentlich immer gesehen aus einer sehr europäischen Perspektive. Und es gibt hier wirklich geopolitische Machtverschiebungen. Europa ist nicht mehr im Zentrum der Welt. Er ist Teil davon, ja, aber er kann nicht mehr alles selber entscheiden und schreibt auch nicht mehr selber nur alleine die Geschichte. Das heißt natürlich, die Rückgabedebatte, es geht hier auch nicht nur um materielle Rückgabe von geraubten Kulturgütern. Es geht hier auch darum, um die Geschichte neu zu betrachten, neue Erzählungen da zu integrieren. So, es geht wirklich um einen Perspektivwechsel. Und das ist schwierig. Das verursacht bei vielen Menschen Widerstand und Missverständnisse, Ungeduld. Deswegen sind diese Debatten ziemlich polemisch. Weil es ist eine schwierige Sache, aber ich denke, es ist unsere Rolle, die europäische Rolle, unsere Sichtweise, unsere Denken. Ja, da kommen jetzt plötzlich andere Stimmen dazu und das ist schwierig, um das zu akzeptieren, würde ich so sagen.
Frau Snoop, Sie haben selber im, wenn ich es richtig weiß, Dezember letzten Jahres, also ziemlich genau vor einem Jahr, Benin-Bronzen aus Ihrem Haus an Nigeria begonnen zurückzugeben. Der Prozess ist noch nicht zu Ende, aber Sie haben damit begonnen. Hat sich also nicht nur der Geist, sondern auch die Praxis seither verändert? Also wird Restitution normal?
Ich denke, dass wirklich, ich habe es natürlich nicht selber gemacht, das ist wirklich die Stadt Köln, die entschieden hat, dass die 92 Bänen Bronze, dass das Eigentum übertragen wurde an Nigeria. Das hat in der Tat im Dezember 2022 stattgefunden. Diese Vereinbarung wurde auch unterzeichnet. Aber natürlich, das hat einen unglaublichen Impact auf unsere Museumspraxis und nicht nur auf das Museum hier in Köln, aber für alle Museen mit Sammlungen aus dem globalen Süden. Und das war natürlich vor 5 oder 10 Jahren überhaupt nicht mehr der Fall. So die Rückgabe hat einen Impact natürlich auch auf unsere internationale Kooperation. Aber hier auch geht es auch um Verschiebungen von Machtverhältnissen und ja, so natürlich auch die Provenienzforschung ist jetzt eine tägliche Praxis geworden. So, ich sehe wirklich, ich glaube wirklich, dass die Rückgabe der Bänen Bronze, es ist nur ein Anfang von einer neuen Zeit für solche Museen wie das Rauschach-Josch-Museum.
Das sagt Nanette Snoop, die Direktorin des Kölner Rautenstrauch-Just-Museums Kulturen der Welt. In den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig geht es nochmal um das Thema Restitution, präziser um NS-Raubgut.
Und genau dies, die Rückgabe von NS-Raubgut, will Kulturstaatsministerin Claudia Roth vereinfachen. Wer bislang geraubte Kunst wiederhaben wollte, der musste ein kompliziertes Verfahren durchlaufen. Ein Grund dafür sind zu wenig Rechte für die Kommission, die bei der Rückgabe von NS-Raubgut vermittelt. Bisher kann sie nur tätig werden, wenn sie von beiden Konfliktparteien angerufen wird, sprich von Erben und beispielsweise einem Museum, das vermeintlich NS-Raubkunst besitzt. Ab Januar reicht nun eine Seite, um ein Verfahren in Gang zu setzen. Außerdem will der Bund Fördermittel für Kultureinrichtungen an die Kooperation bei der Rückgabe von NS-Raubgut koppeln. Und darüber hinaus soll die Kommission eigenständig Provenienzforschung veranlassen dürfen. Nach Einschätzung von Claudia Roth laufen dazu gute Gespräche mit den Ländern. Zu einem guten Ende kam nun auch die Mitgliederbefragung der US-Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA, die 160.000 Mitglieder zählt. Der wochenlange Streik ist beendet und 78% haben dem neuen Vertrag mit den Filmproduktionshäusern zugestimmt. Der Deal umfasst unter anderem bessere Arbeitsbedingungen für Schauspieler mit kleinen Rollen sowie Statisten. Außerdem gibt es genaue Regeln für die Anwendung von KI. So müssen Schauspielerinnen zustimmen, wenn ihr Gesicht für eine digitale Kopie gescannt wird. Der Abschluss ist gut, aber nicht perfekt, finden einige Mitglieder. Deshalb auch nur 78% Zustimmung und nicht wie beim Streikende der Autorinnen. Da haben 99% mit dem Abschluss zugestimmt. Norman Lee war einer der international stilprägendsten Autoren und Produzent von TV-Serien, die erstmals im US-Fernsehen heikle und soziale und politische Themen ansprachen. Lee revolutionierte die Fernsehunterhaltung. Unter anderem war seine erstmals 1974 ausgestrahlte Serie Good Times die erste, die sich um eine afroamerikanische Familie drehte. Aber nicht alle mochten ihn. US-Präsident Richard Nixon setzte ihn auf seine Feindesliste. Aber seine Serie All in the Family diente unter anderem als Vorlage für Wolfgang Menges deutschen TV-Klassiker Ein Herz und eine Seele. Jetzt ist Norman Lear im Alter von 101 Jahren gestorben. Sie ist ein noch lebender Superstar, eine von Fans kultisch verehrte Musikerin. Und so wundert es nicht sehr, dass das Time Magazine Popstar Taylor Swift zur Persönlichkeit des Jahres 2023 gekürt hat. Die US-Sängerin habe in einem schwierigen Jahr voller Spaltung und Dunkelheit einen Weg gefunden, Grenzen zu überwinden und eine Quelle des Lichts zu sein, erklärte recht pathetisch Chefredakteur Sam Jacobs. Ihr Film Taylor Swift The Eras Tour spielte im Oktober allein am ersten Wochenende 86 Millionen Euro ein und ist inzwischen der umsatzstärkste Konzertfilm aller Zeiten. Damit ist Taylor Swift nicht nur eine Größe im Pop, sondern auch im Kinogeschäft.
Die Kulturmeldung mit Susanne Lurwig waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler sagt danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Nach uns die Nachrichten, die Informationen am Abend berichten über die aktuelle Lage im Gazastreifen und in Israel. Ihnen einen guten Abend.